Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, börsennah. Jetzt bei Kempers Börse.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kempers Börse. Ja, neue Woche, neues Glück. Sie wissen es ja, heute ist wieder Montag. Gut, Freitag sind wir dann nicht so doll aus im Handel gegangen. Sie haben es vielleicht auch an der Wall Street gesehen. Relativ schwach, die Tech-Werte ordentlich verloren. Nasdaq mit 1,5% im Minus. Wir hatten eine Meta, eine AMD, eine Nvidia, die waren ziemlich schwach. Gut, da gab es natürlich eine ganze Menge Gewinnmitnahmen und auch vorbörslich. Jetzt bei den US-Indizes sieht es auch nicht viel besser aus. Ich glaube, der Nasdaq tatsächlich sogar, wo ich gerade geschaut habe, noch ein bisschen schwächer dann jetzt mit minus 2% mittlerweile. Gut, muss man mal schauen, wie sich das Ganze im heutigen Handel dann so entwickelt. Den DAX hat es nicht ganz so mitgenommen. Wir sind jetzt ungefähr 0,45% da im Minus. Okay, das ist nicht schlimm. Wir laufen ja soweit ganz gut. Die Frage ist jetzt, wann wir endlich mal die 18.000 Punkte erreichen. Ja, Vonovia führt den DAX an mit 3,1%. Deutsche Bank dahinter und die Henkel KGaA läuft gut. SAP leider relativ schwach. Minus 1,7%. Brenntag dann auf dem vorletzten Platz und Continental mit 2,7% dann das Schlusslicht heute im DAX. Bitcoin, neues All-Time-High, vielleicht haben Sie schon gesehen, wir sind jetzt endlich mal wieder stabil, in Anführungszeichen stabil, wer weiß wie lange, über der 70.000-Dollar-Marke, jetzt mit 72.422, also wirklich sehr, sehr hoch und das Halving kommt ja erst noch, ja, sieht also ganz gut aus und es war auch tatsächlich nicht so volatil, sondern der Bitcoin hat sich nach diesem Erreichen dieses neuen Allzeithochs oder hat dann quasi über im Laufe des Tages oder im Laufe des Vormittags immer mehrere Allzeithochs, also ist immer weiter gestiegen und man muss sagen, im Gegensatz dann quasi zu der letzten Woche, wo das Ganze dann geschehen ist, ja, hat er sich stabil gehalten, ja, nicht so volatil, sieht also ganz gut aus, vielleicht also jetzt mal so diese 70.000 könnte man da sich mal stabil drüber halten. Naja, quartalszahlenmäßig heute nicht allzu viel Wichtiges aus den USA, auch fast nichts erwähnenswert. Morgen dann Dienstag gibt es aus den USA die CPI-Konsumentenpreise, übersetzt die Inflationsdaten. Ja, in der Kategorie mit Energie und Essen dabei geht man von einer Stagnation von 3,1% aus. Die Kerninflation soll jedoch um 0,2% sinken, dann letztlich auf 3,7%. Und man ist dann natürlich immer noch sehr weit von diesen 2%-Ziel der Federal Reserve weit entfernt. Und da muss man dann wirklich sagen, wenn man also diesen Prognosen der Europäischen Zentralbank hier bei uns in Europa bzw. in der Eurozone glauben kann, dann sieht es da bei uns doch schon weitaus besser aus. Man geht bei beiden, jetzt bei der EZB und bei der Fed, von so ungefähr Juni aus, dass man da mit der ersten Zinssenkung dann endlich mal rechnen kann. Ja, das sind erstmal die wichtigsten Themen des Tages. Jetzt geht es weiter mit meinem Kollegen Florian Söllner, der Tech-Überblick. So, weiter geht's mit den Tech-Trends, beziehungsweise was macht der Tech-Markt überhaupt? Am Freitag haben wir es gesehen. Wall Street relativ schwach, die Tech-Werte ordentlich eingebrochen. Meta ist zurückgegangen, hatten wir heute Morgen auch im Trading-Tipp. Da schauen Sie mal schön auf YouTube vorbei. Und ja, eine Intel ist auch eingebrochen, Palantir etc. Alle so 4-5%, da war es schon dünn. Florian Söllner heute zu Gast. Er ist wieder aus dem Urlaub, leicht braun gebrannt und mit guter Laune. Servus.
Servus, grüß dich, Erik.
Ja, wir machen heute mal einfach so einen grundsätzlichen Tech-Überblick. Allzu viel Neues gibt es ja nicht. Nvidia wollen wir sprechen, Alphabet, IBM und was haben wir noch? Palantir.
IBM hast du erwähnt. Also es gibt schon einiges Spannendes, auch Entwicklungen. Und genau. Die Frage, was passiert nach KI, können wir anteasern. Aber erstmal die Frage, die fragt sich jeder, was ist mit KI? Wie weit geht der Wahnsinn von Nvidia noch weiter?
Ja, sag's mir, was soll ich dir sagen? Ich bin nur der Moderator. Ja. Nee, also nein, jetzt mal, um das nur kurz zu sagen, Nvidia, die ganzen Dinger, die laufen ja schon lange und die laufen ja so langsam, könnte man sich denken, vielleicht laufen die auch so mal so ein bisschen heiß.
Genau, ja? Also gibt es auch Warnsignale. Also erste finde ich jetzt tatsächlich dieses Intraday-Reversal von Nvidia. Wir hatten die letzten Tage dann über 100 Millionen Insider-Verkäufe vom Vorstand von Nvidia. Bei hohem Volumen sind wir da mal nach unten gedreht, nach der Wahnsinns-Rallye, also seit Dezember 2022 waren es alleine 400%, auch im Depot 2030. Also ich glaube, die Luft wird tatsächlich ein bisschen dünner. Gleichzeitig hat sich jetzt der Nvidia-CEO interviewen lassen vor Stanford-Studenten und hat halt nochmal richtig die Werbetrommel gerührt, beziehungsweise darauf hingewiesen, was gerade passiert. Er hat zum Beispiel gesagt, 100% bei der Inference, bei der Anwendung sind Nvidia-Chips beteiligt, bei Midjourney, beim Videobauen, bei ChatGPT. Und der sagt, Er glaubt, die Computing Power kann nochmal um den Faktor 1 Million zunehmen in den nächsten 10 Jahren, sagt er.
Enorm, ja.
Und er sagt eben auch, hat das wiederholt, dass eben die ganzen Rechenzentren da draußen durch die viel effizienteren und günstigeren, da kann man gleich mal dazu, NVIDIA-Module ersetzt werden müssten. Da ist er ziemlich überzeugt davon. Und die Frage des Moderators war dann, ja, was ist mit der Konkurrenz? Ich habe zum Beispiel mit Intel Top-Manager gesprochen, KI-Experten, der sagt, wir machen jetzt den großen Sprung, sind absolut wettbewerbsfähig bei der Hardware. Das nur einer. Und klar, die Konkurrenz kommt. Da sagt NVIDIA auch, wir sind heiß umkämpft. Aber er sagt auch, er hofft, und das Ziel ist zumindest, sagt er, durch die Flexibilität, durch die Software, die extra dafür geschrieben ist, dass am Ende es so viel besser ist für Firmen und effizienter und der Betrieb dieser Rechenzentren so viel günstiger ist, weil es so viel kompakter ist, wie bisher, weniger Kabel, weniger Platz, dass die Konkurrenten die Chips verschenken könnten und es macht immer noch mehr Sinn und weniger Kosten, diese KI-Berechnungen mit dem wieder durchzuführen. Also so viel dazu. Aber andererseits glaube ich und bin überzeugt, dass diese Mega-Traummargen von netto über 50% bei NVIDIA endlich sind. Die Kunden wollen nicht NVIDIA die Taschen noch mehr mit Gold voll machen. Die entwickeln ja auch selbst Chips. Mhm. Also sprich, jetzt eines Tages wird NVIDIA mal ein bisschen an der Marge drehen müssen nach unten. Daher wird die Aktie auch mal in die Abwärtsbewegung gehen werden. Noch ist der Trend intakt, aber wie gesagt, es gibt zuerst die Warnsignale. Neu kaufen würde ich jetzt nicht. Ja. Mhm. Ich würde gucken, was sind die Trends von morgen? Was ist der Trend im Jahr 2030? Oder was sind vielleicht noch unterschätzte KI-Player? Palantir ist nicht so mega heiß gelaufen, ist eher Software statt Hardware. Da ist der Chart aus meiner Sicht noch intakter. Da hat der CEO Cap beziehungsweise die Firma auch nochmal darauf hingewiesen letzte Woche, da war es am Bootcamp, das sei überrannt worden von Kunden, die zeigen, was mit der KI möglich ist. Lebensmittelhersteller General Mills sagt, $40,000 pro Tag sparen wir, indem die KI uns sagt, wie können wir die Logistikwege verbessern, welche Produkte wo, das sind Big Data Muster, die der Mensch gar nicht mehr erkennen kann, wo eben die KI so groß seine Vorteile ausspielt.
Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ja, du hast gerade einen schönen Satz gesagt, und zwar, was ist der Trend von morgen, beziehungsweise der Trend von 2030? Und ich glaube, so langsam zeichnet sich schon ab, was der nächste Big Trend, also die nächste KI quasi werden kann. Das sind halt Quantencomputer.
Genau, das ist wirklich komplex. Das ist auch so ein Traum, eine Idee, seit Jahrzehnten ja eigentlich schon. Aber jetzt gibt es viele Aussagen, dass es vom Labor in die Realität kommt. Und es gibt einzelne Probleme. Wie ein Kaffee, den wir oft vor uns stehen haben, heute ist es ein Wasser, ein Kaffee, Koffeinmolekül, ist relativ simpel. Aber aufgrund der Beschaffenheit der Elektronen, die so anders ist, im Kleinen wie im Großen, was selbst Albert Einstein nicht fassen konnte, der hat es für Quatsch befunden, da gab es Streit mit Max Planck drum, das ist so anders als im Großen und auch so komplex. Teile können quasi weit entfernt miteinander wechselwirken. Und es gibt unfassbar viele Moleküle und Teile in dem Space. Also sprich, da stoßen selbst die Supercomputer an ihre Grenzen oder rechnen Jahre. Das können dann Quantencomputer in Sekunden lösen, ja, weil man parallel rechnet. Aber es gibt viele Fehlerquellen, die sind sehr fragil und da arbeiten viele dran. D-Wave ist so ein Startup und Hotstock, was wir vorgestellt haben. Die Aktie hat sich jetzt sehr schnell entwickelt in den letzten Wochen. Und ich durfte jetzt mit IBM sprechen. Über die künstliche Intelligenz. IBM ist ja auch so eine eher unterschätzte KI-Aktie. Mhm. Und mit einer Quantenforscherin, die in Zürich forscht an Quantencomputer. Mein Kopf raucht ein bisschen danach. Aber wir werden es natürlich im Report und zeitversetzt auch in der Sendung nochmal im Detail ausführen, was hier noch möglich ist mit Quantencomputer.
Ja, wie gesagt, wir werden auch nächste Woche, wollen wir beiden nochmal drüber sprechen. Da gibt es dann quasi eine Podcast-Folge von uns auf YouTube, wo wir das ganze Thema vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen. Natürlich nicht zu sehr. Wir werden jetzt nicht auf die physikalische Ebene gehen. Ich glaube, da sind unsere Möglichkeiten beiderseits etwas begrenzt, auch wenn ich dir jetzt nicht deine Intelligenz absprechen möchte.
Nein, das ist wirklich. Es gibt ja auch Aussagen verschiedener Forscher, die sagen, wer behauptet, er hat es verstanden, der hat es nicht verstanden.
Also ich weiß ganz grob, wie Quantenmechanik funktioniert. Das Das weiß ich.
Endlich hat es
alle verstanden. Nee, so mit Sicherheit nicht. Aber wenn man dann mal 5 Zeilen weiterliest, dann hat es dann auch schon gereicht. Nee, wir wollen natürlich auch wissen, welche Unternehmen davon profitieren können. Ja, der Trend ist heiß, natürlich ist die Technik mega, aber wie können wir daran verdienen? Das ist ja das, was wir wissen wollen.
Da ist natürlich IBM wirklich zu nennen, die seit Jahrzehnten sind und die Roadmap immer wieder erfüllt und übererfüllt haben. Und das ist schon enorm spannend. Boeing zum Beispiel, bei der Entwicklung von einem Flugzeug hast du ja 100.000 Variablen, die du beachten musst. Winddesign, Materialeigenschaften, es muss leicht sein, darf nicht brechen. Da werden schon Quantencomputer, wird schon dran geforscht. Spannend. Nächste ist ja die Gefahr, dass die Quantencomputer dann die Codes knacken, die bisher unknackbar waren, oder vielleicht sogar die Blockchain, wo wir beim Bitcoin wären. Ich glaube, wir müssen heute noch ganz kurz über Bitcoin und Tesla sprechen, weil da geht es natürlich auch richtig rund. Ja.
Und wir sprechen auf jeden Fall am Ende noch über Google Gemini, mein Lieblingsthema der letzten Wochen. So, dann lass uns jetzt direkt mit dem Bitcoin weitermachen.
Genau, Bitcoin ist ja
unfassbar. Neues All-Time High heute Morgen
wieder. Also Hinweis nochmal, muss ich ja oder will ich auch aus Interessenskonfliktgründen machen, bin ich ja selbst investiert und wir haben es im Depot 2030 und ist natürlich sehr stark. Nachdem bei der ETF-Entscheidung es noch ein bisschen unklar war, in welche Richtung gehen wir, ist es jetzt klar geworden in den letzten Wochen nach oben. Ja. Im Urlaub, im Hotel, in Nordafrika quasi, die jungen Leute sprechen alle über Krypto. Das ist schon die Gefahr, dass wir schon wieder im Hype sind. Mhm. Google Trends zeigt aber, das Interesse ist noch nicht ganz so hoch wie in älteren Hypes, die wir ja schon oft gesehen haben, sondern etwas über der Hälfte. Also es könnte noch ein bisschen nach oben gehen, aus dieser marktpsychologischen Sicht. Aber klar, jeder weiß, Bitcoin ist spekulativ. Wir lassen im Depot 30 die Gewinne laufen, solange der Trend intakt ist, beobachten aber genau, wann es mal wieder bricht, der Trend, weil jeder Hype im Bitcoin wird immer wieder gefolgt bisher von entsprechend knackigen Korrekturen. Da sollte man dann entsprechend auch dann nicht mehr so dabei sein.
Ja, ich denke mal, wir warten natürlich alle ganz gespannt aufs Halving. Und da muss ich auf jeden Fall noch eine Sache zu sagen. Wir machen die Folge heute ein bisschen länger, weil ich finde, es ist auch ein interessantes Thema. Nageln Sie mich jetzt nicht drauf fest. Ich meine, es wäre JP Morgan gewesen. Müsste JP Morgan gewesen sein, sage ich jetzt mal zu 90%, die auch eine Studie zum Bitcoin auch veröffentlicht haben, beziehungsweise ein Papier, die gesagt haben, da steckt jetzt nicht viel hinter in diesem Sinne. Also sie gehen davon aus, dass der Bitcoin auf jeden Fall sinken wird. Die sind quasi short in Anführungszeichen. Aus dem Grund, weil sich jetzt natürlich die Belohnung für die Miner nach dem Halving nicht verdoppelt, sondern es gibt nur noch die Hälfte. Ja? Heißt also, ich glaube, am pro produzierten Bitcoin, was hat man da verdient? Weißt du es grob auswendig?
Nee, exakt. Aber ich kann schon mal einhaken in das Thema. Ich bin kein Freund dieser Mengen, kommen mehr oder weniger. Mhm. Es ist am Ende nicht so kriegsentscheidend, weil wir wissen, grundsätzlich ist die Anzahl begrenzt, quasi genau, begrenzt. Richtig, und das ist der Hauptpunkt. Und wir sprechen da immer noch von der Euro-Geldmenge, die sich ja in 15 Jahren rund verdreifacht hat. Eine marginale Ausweitung von Bitcoin, ob Halving oder nicht, das ist gar nicht so entscheidend. Das ist immer so ein Marktthema, über das alle gerne sprechen. Am Ende ist das der Punkt, diese Begrenzung der Bitcoins. Und klar ist, technologisch könnte man argumentieren, gar nicht so viel dahinter. Aber Bitcoin ist etabliert als Marke in den Köpfen, die Nummer eins der Kryptowährungen. Ich glaube, das zieht am Ende immer alle zum Marktführer, der akzeptiert ist. Und man sieht es auch beim ETF, die ETF-Zuflüsse der Top 11 ETFs haben jetzt so viele Zuflüsse wie der größte Gold-ETF schon. Also das ist relevant, das kommen jetzt auch große rein, die sagen, okay, ich will vielleicht 1-2% meines Vermögens mal hier reingeben. Das ist für mich auch immer der Grund gewesen, die Chance, dass es das digitale Gold wird und ist, sprich, wenn die Inflation weiter grassiert und sie ist noch nicht wirklich bekämpft, endgültig.
Wobei ja jetzt, muss ich kurz unterbrechen, die EZB jetzt davon ausgeht, dass wir ja in diesem Jahr von den 2,7 prognostiziert auf 2,3 runtergehen, im nächsten Jahr von 2,1 auf 2,0.
Das ist das Nächste. Das Vertrauen in die EZB hat natürlich auch gelitten, muss man ja nicht mehr sagen. Ich erinnere mich an Aussagen, die quasi als schon absehbar war, die Inflation nimmt Schwung auf, da gab es so sinngemäße Aussagen der EZB, wo ich mir den Kopf geschüttelt habe, von wegen, man kann ja jetzt die Geldausweitung nicht eindämmen, weil das Öl gerade zu hoch ist und
die Klingel leuchten.
Ja, okay. Gut, das ist also irre. Ja, ja. Nee, also am Ende glaube ich, auch Ausgaben für Militär, Infrastruktur, Klimawandel wird das Gelddrucken am Ende anhalten, in welcher Geschwindigkeit auch immer. Bitcoin ist aus meiner Sicht schon weiterhin relevant, aber mit all seinen Risiken. Das hat keinen inneren, tatsächlichen Wert, das gerade Cashflow wie bei Aktien. Am Ende würde ich immer raten, mehr auf Aktien zu setzen, aber eben auf die richtigen. Wir haben jetzt Tesla, wenn ich das noch anfügen darf, das war einfach nochmal ein Thema. Morgan Stanley, Adam Jonas, der immer sehr interessante Prognosen macht. Manchmal runzel ich mit der Stirn, wenn er sagt, er rechnet schöne Kurswerte aus, weil die Roboter und die KI von Tesla so gut sei, die aber noch auf GPUs von Nvidia angewiesen sind. Aber er hat jetzt auch mal gesagt, kann Tesla ins Minus rutschen beim Gewinn? Fragezeichen. Diese Frage hat er gestellt und hat schon mal seine Schätzung für die operative Marge auf rund 4%, glaube ich, gesenkt. Das ist alles kein Mix, die für die Aktie spricht. Wir haben immer noch ein hohes KGV von 50, 60. Wir sind im Abwärtstrend. Wir haben einen massiven Konkurrenzdruck von Firmen wie BMW. New York Times hat jetzt gesagt, BMW ist der Überraschungsgewinner. Neue Klasse von BMW kommt. Man darf darauf hoffen, neue Batterietechnologie. SDI hat gerade 40% mehr Leistungsdichte angekündigt.
Sehr interessant.
In der Massenproduktion. Also ich würde dann tatsächlich bei Tesla vorsichtig bleiben. Wir sind hier noch im Preiskampf und dann eher auf Internet- und KI-Gewinner vielleicht wie Alphabet setzen.
Wir sind noch im Preiskampf und wir sind auch noch im Kampf mit linken Terroristen.
Ja, das kommt
muss dazu. Muss man sagen. Ja,
also Tesla ist auch nicht mehr in, gerade in Deutschland.
Richtig.
Elon Musk, Kampf für die Meinungsfreiheit, wird von einigen kritisch beäugt.
Ja. Gut, das ist so ein politisches Thema. Und dann, wir bleiben aber Politik, damit wir uns heute ganz besonders beliebt machen. Nein, wir wollen natürlich nicht, wir werden uns hier natürlich nicht politisch äußern. Aber Google Gemini, der Chatbot von Google, sprich also von Alphabet, hat sich ja mal was geleistet vor anderthalb, zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht mitbekommen haben oder nicht. Es ging darum, dass die KI, also der Chatbot, Bilder erstellen sollte von, verschiedenen Personengruppen, die dies und jenes machen. Und der Google-Bot war dann halt sehr auf Diversität produziert. Und als man dann quasi einen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg ein Bild davon haben wollte, dann kam eine Person, die aus Afrika bzw. aus Asien stammen könnte, wurde dann quasi als Bild herausgegeben. Und man hatte also an den Einstellungen so ein paar Dinge vergessen, vielleicht den einen oder anderen Regler mal zu hoch gedreht. Und das ist natürlich sehr, sehr negativ bei vielen Leuten dann, glaube ich, aufgefallen. Und da muss man sich wirklich fragen, also so ein Multi...
Ja, da geht's ja um die Glaubwürdigkeit.
Ja, das ist nur ein Multimilliardenkonzern, wie kommen die da drauf? Sowas zu machen.
Also ich meine, die KI ist ja nicht einfach in dem Sinne, dass du Billionen Daten hast, die du trainierst und man sagt ja gern halluziniert, quasi träumt. Es ist nicht ganz die Quelle konkret erfassbar. Am Ende werden auch Internetdaten verwendet, die oft auch falsch sind. Beispiel, mir hat ChatGPT zu Beginn gesagt, Elon Musk hätte Tesla gegründet, was viele glauben, vielleicht auch schon geschrieben haben. Am Ende war es Eberhard und Musk hat sich eingekauft und Eberhard hat rausgekickt. Und das ist schon ein Problem. Ich sehe tatsächlich auch eher ein Risiko, dass die Glaubwürdigkeit schwindet und am Ende falsche Daten ausgegeben werden, wenn es ohnehin schon schwierig ist und die Politik und der Mensch aus ideologischen Gründen auch noch dran rumschraubt, dass nicht das gezeigt werden darf oder soll, was wirklich war, sondern da nochmal politisch korrekt eingegriffen wird, finde ich ja kritisch, klar. Insofern wird die Akzeptanz dann sinken und natürlich ist die Gefahr, wenn da jemand rumschabt, aus welchen Gründen auch immer, dass du Menschen beeinflusst. Also mein Wunsch war ja immer, jetzt kommt die KI, faktenbasiert, datenbasiert. Ich kann einfach mal Fakten mir rausziehen, das war die Hoffnung und die ist noch nicht gestorben, weil es gibt ja tatsächlich viele Bemühungen, wirklich auch auf wissenschaftlichen Daten basiert, Statistiken, nicht aus dem Internet gezogen von Zeitungen, die oft auch schon biased sind, sagt man.
Klar.
Alphabet ist scheinbar auch sehr bemüht, den Regierungen es recht zu machen, weil man ja immer in Gefahr steht, reguliert zu werden, weil man so mächtig ist. Bei YouTube mit Google, Marktführer 80-90%, immer übrigens auch durch ChatGPT noch nicht massiv gesunken, jetzt diese Suchmarktführerschaft. Und ein interessanter Podcast war ja von Friedman, der mit Bill Ackman gesprochen hat, von dem ich viel halte, Hedgefondsmanager. Der sagt, er glaubt an Alphabet. Und der Markt denkt ja, Alphabet ist abgehängt bei der KI, eben aufgrund solcher komischer Ergebnisse, die einfach nicht passen aus neutraler Sicht. Aber Bill Ackman sagt, er hat viele Gespräche geführt und er glaubt, Alphabet Google ist bei der KI wirklich weit vorne, mindestens so weit vorne wie andere, aber sehr vorsichtig mit neuen Produkten, sehr vorsichtig, es jedem recht zu machen in die Regierung und am Ende auch vorsichtig mit Aussagen und mit Visionen, weil man ja immer sein Talent ein bisschen versteckt, um nicht wahrgenommen zu werden als die Datenkrake und das KI-Monster, das will man vermeiden. Also sprich, Alphabet ist gerade technisch ein bisschen mau, kein Momentum in der Aktie, aber KGV unter 20 und für mich alleine schon wegen YouTube, die massiv von der KI profitieren werden, ein Langfristgewinner weiterhin.
Wunderbar, da würde ich mal sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, heute mal war es ein ganz grober Marktüberblick zu allen wichtigen Themen. Nächste Woche versuchen wir es dann, das ist ein bisschen aufwendigeres Thema, mal über Quantencomputing zu sprechen, zusammen mit Söllner. Da gibt es dann die Folge auch auf YouTube. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen in der nächsten Episode. Machen Sie es gut. Bis dahin.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.